Die Money Profiler. Aktuelles vom Geld. Hallo und herzlich willkommen bei den Money Profilern. Mein Name ist Daniel Butcher und wir sind dem Geld hier auf der Spur. Heute mit einem Reaction-Video, das erste dieser Art von uns. Wir haben angehört von 99:1 den Podcast Episode 19, wenn ich es richtig notiert habe, Arbeit und Wert. Wir werden es auch nochmal verlinken. Überhaupt ist es so, dass ich 99:1 nur empfehlen kann. Ich schätze diesen Podcast sehr, wirklich sehr. Wir haben gewissermaßen, so mein Gefühl, die gleichen Ahnen oder den gleichen Urahnen Karl Marx. Ja, also ich, sowohl die Haltung darin ist das, was wir auch machen, dass wir uns nicht zufrieden geben damit von Geld und gesellschaftlichen, kapitalistischen Verhältnissen einfach regiert und dominiert zu werden, dass wir uns nicht zufrieden damit geben, dass über die Hälfte der Weltbevölkerung prekär lebt, dass wir uns nicht zufrieden damit geben, dass in Deutschland etwa, wo es im Durchschnitt den Menschen noch gut geht, Armutsrisiko Nummer 1 alleinerziehend ist. Ja, und das trifft zumeist die Frauen. Nein, mit all dem können wir uns nicht zufrieden geben. Wir haben hier keine Lust auf Herrschaft. Wir wollen nicht, dass Menschen anderen Menschen Leid zu tun. Deswegen machen wir auch unseren Podcast Money Profiler. Und das spüre ich auch bei euch. Ja, und das Zweite ist eben die richtige Art der Fragen zu stellen. Also Karl Marx ist für uns der Urahne, weil er stellt die richtigen Fragen. Er schaut auf die Ökonomie, er guckt auf Wert, er guckt auf Arbeit. Er guckt darauf, was die gesellschaftlichen Verhältnisse sind, in denen wir bestimmte Handlungen tun müssen, um zu überleben. In denen wir auf eine bestimmte Art und Weise produzieren müssen, auf eine bestimmte Art und Weise verteilen müssen, um zu überleben. Er stellt die richtigen Fragen, sowohl metaphysisch, philosophisch, soziologisch, ökonomisch. Auch das lese ich bei euch raus. Ich habe ein paar eurer Podcasts wirklich mit größtem Vergnügen angehört. Insbesondere diese Folge über China mit Frau Dillmann heißt sie, glaube ich. Großartig auch, fand ich, moderiert damals. Super, ich habe danach sofort das Buch gelesen. Ganz, ganz großartig. Ich mag auch an euch, dass ihr zum Beispiel links und rechts schaut, wie zur Modern Monetary Theory. Habe ich, als ich es erstmal hörte, in Bauschenbogen, verdammt, ist keine Gesellschaftstheorie, weg damit. Ist Quatsch, man muss sie sich angucken, wenn man Geld verstehen will. So, genug der Lobhudelei. Als wir uns das jetzt angeguckt haben, jetzt am Mittwoch, jetzt vor 2 Tagen, so habe ich wirklich mehreren Leuten Bescheid gesagt, lass uns zusammen diesen Podcast angucken, Arbeit und Wert, absolut unser Thema. Und wir waren zu 6, 3 weiße alte Männer, 3 junge Menschen, Anfang 20. Und ich muss ehrlich gestehen, ich war am Anfang komplett entsetzt. Ich hörte immer das Wort Apfel, es hörte gar nicht mehr auf, Apfel, Apfel, Apfel. Trivial, oh, das fand ich auch schlimm, vor allem wenn Dinge oft gar nicht so trivial sind, das kommt man sich schön dumm vor. Und dann besonders hart noch dieses, wenn man Marx lesen würde, würde man so dumme Fragen nicht stellen. Da habe ich mich fremd geschämt für diese jungen Menschen neben mir, fand ich echt nervig. Wir haben dann irgendwann mal unterbrochen, weil es uns zu sehr genervt hat und danach mit 1,25-facher Geschwindigkeit gehört. Das war dann gut, da war dann auch entsprechende Leidenschaft drin. Zum Glück hast du, Referent, Peter heißt du, glaube ich, ja, noch gesagt, lest meinen Text. Ja, ich würde gerne lieber anhand meines Textes als anhand der Podcast-Performance bewertet werden. Okay, dann habe ich das jetzt gemacht, deswegen hat es jetzt auch nochmal gedauert. Ich hatte viel zu tun. Habe ich mir angeguckt und ich muss sagen, das ist schon viel, viel besser. Viel, viel besser. Und wenn ich jetzt hier ein Reaction-Video mache, weil das so ein wichtiges Thema für uns auch ist, Arbeit und Wert, dann habe ich jetzt 3 Teile und im ersten Teil möchte ich erstmal 3 Zustimmungen geben, die ich einfach sehr, sehr gut und richtig finde, was ihr da oder du da, Peter, gesehen hast und beschreibst, vor allem schreibst. Ich möchte 3-mal mit Marx über Marx hinausdenken. Also wenn Marx neben mir gesessen wäre und sich das angucken oder lesen würde, ich glaube, er wäre eine Mischung aus entsetzt und unfassbar neugierig und würde Fragen stellen. Und ich habe am Schluss nur 3 Anschlussgedanken. Das will ich machen, auch weil ich es versprochen hatte, all denjenigen, mit denen wir es zusammen angehört haben. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Beginnen wir mit Teil 1. Erste Zustimmung zu deinem Text. Die Zustimmung, dass Wert produzieren müssen eklig ist. Oh ja, danke dir. Es gibt so viele linke Bestrebungen, die es großartig finden, Klassenidentität entwickeln und nur der produktive Arbeiter, der wertproduktive Arbeiter zählt. Ich bin ja sehr dankbar, dass du das in Bausch und Bogen zusammen zementiert hast und gesagt, geht gar nicht. Denn der Zweck, Geld zu vermehren und nicht irgendwie etwas zu tun, was für die Bedürfnisse der Menschen wäre, die nur Mittel zu diesem Zweck sind, das ist und bleibt einfach eklig. Das ist nichts, worauf wir stolz sein sollten. Never ever. Deswegen wirklich danke für diese Ausführung. Kann ich jedem noch empfehlen. Lest das nochmal nach von Peter. Fand ich einfach gut. Es ist auch etwas noch, finde ich, was auch so, ich nenne es mal so marxismusgeschichtlich, auch eine Rolle spielt, weswegen ich das wichtig finde, dass du es hervorgehoben hast. Was gehört zur sogenannten Arbeiterklasse? Ich bin so alt, dass ich noch Diskussionen kenne, wo folgendermaßen argumentiert worden ist, eine Verkäuferin oder ein Verkäufer von einer Ware gehört nicht zur Arbeiterklasse. Der produziert keinen Wert, der verkauft nur. Die Menschen, die aber es dahin transportieren, die produzieren Wert. Daraus jetzt einen Begriff zu entwickeln einer produktiven Arbeiterklasse, weswegen bestimmte für die Revolution noch nicht mal tauglich wären, ist eine der Irrungen, die man nicht will. Und ich würde auch sehr, sehr sicher sein, dass es Marx so nicht wollen würde, aber ich möchte ja nicht in einen exegetischen Streit mit irgendjemand gehen. Sorry, wenn du es glaubst, ist es so. Ich finde gleichwohl theoretisch schon interessant, dass für Marx Bereitstellung und Herstellung zusammengehört. Also nicht nur Herstellung, sondern auch die Bereitstellung, was übrigens in dem Beispiel mit dem Glas Wasser in der Wüste nochmal ein ganz neues Licht drauf werfen würde. Der Marx würde fragen, ja, wie ist denn da hingekommen? Ja, und das wäre die Bereitstellung, wäre Teil einer Produktion, Fußnote, Ende, komplett unnötig. Gleichwohl, nochmal zusammengefasst, es gibt nirgendwo bei Marx eine Stelle, ich habe nirgendwo eine gefunden, also ich habe nirgendwo eine gefunden, wo er von Klassenidentität spricht, sondern wenn, dann nur von Klassenbewusstsein. Also dass man sich bewusst ist, in welcher Lage man ist. Und wenn wir verstehen, dass wir in der gleichen Lage sind, dass wir nur Mittel zum Zweck sind, Geld zu vermehren, dann könnte man doch mal zusammenhalten. Aber nicht sich damit identifizieren. Ja? Auch Kapitalistinnen sind in dieser Lage. Die könnten ja genauso ein Bewusstsein davon haben, dass sie das so nicht wollen, auch wenn sie davon profitieren. Könnte sein. Willkommen im Club. Ja? Willkommen dabei. Also, diesen Punkt, Punkt 1, dass Wertproduzieren eklig ist und nicht abgefeiert werden sollte. Vielen Dank dafür. Das Zweite, was du auch kritisierst ganz am Schluss. Auch da dachte ich, großartig, ich danke dir. Das sogenannte Transformationsproblem, dass eben ein Wert unterstellt wird, der nicht sichtbar, greifbar, erfassbar ist bei Marx als gesellschaftlich notwendige, abstrakte Arbeitszeit oder Arbeit, ja, die dann in gesellschaftlich notwendiger, durchschnittlicher Arbeitszeit gemessen wird. Oder eben gar nicht gemessen werden kann. Also dass aus diesen Art von Wert man einen Preis ableiten könne und daran sich abgearbeitet wird. Auch hierfür, ich danke dir sehr. Das bringt meines Erachtens nichts. Ich frage mich, was es überhaupt bringen soll. Ja, also was wäre damit gewonnen, wenn es überhaupt sogar gelänge? Ist dann die Theorie bewiesen? Glaubt ihr wirklich, dass damit Theorie bewiesen wäre? Oder kann man damit Preise vorhersagen? Auch hierfür, ich bin froh und dankbar. Bitte, diese Diskussion bringt meines Erachtens gar nichts. Und ich habe vor allem Zustimmung zu einigen, was du zu Geld gesagt hast. Und das finde ich wirklich spannend, weil das ich bei Marx so nicht rauslese. Ich freue mich, wenn du die Stellen hast, dass man das wirklich so rauslesen kann. Ich werde den gleich im zweiten Teil meinen Gedanken damit konfrontieren. Ich finde es aber richtig, was du da sagst, inhaltlich auf jeden Fall. Also, du hast im Podcast selber zwei Sachen, das ist jetzt nicht 100% wörtlich, aber sehr nah dran. Geld ist das eine, das sich gegen alles tauschen lässt. Oh ja, das eine und selbe, das sich gegen alles tauschen lässt. Die Kaufkraft, ja, der Zugriff auf alles Handelbare, dieser Zugriff auf diese Welt, der Waren. Zweitens, hast du auch noch was betont zum, und es geht mir nicht um Geld, es geht mir auch um Geld und Ware, auch nochmal den Warenbegriff, der exklusive Zugriff eben auf einen Eigentumstitel und notfalls mit Gewalt. Ja, dazu kommen wir auch später nochmal, was ganz wichtig ist, wenn Menschen das Recht erteilt bekommen, Grund und Boden zu besitzen oder Wasser, das eigentlich von niemand je produziert worden ist, niemand gehört, aber sie auf einmal in die Lage versetzt werden, dann braucht es in der Regel Gewalt und sei es die Staatsgewalt. Und das macht es zu einer Ware und das führt genau zu den Kriterien, die wir brauchen. Menschen sind ausgeschlossen und wenn sie es brauchen, müssen sie dann kaufen. Ja. Dem Geld ist es komplett egal, wie die Ware entsteht. Reicht komplett aus, dass Menschen jetzt gezwungen sind, das zu kaufen, wenn sie Grund und Boden oder Wasser brauchen. Also auch diese Betonung, wenn ich die jetzt nicht hundertprozentig wiedergegeben habe, tut es mir leid, dann habe ich gehofft, dass du so gesagt hast. Aber ich möchte ein paar noch Zitate bringen, die du in dem Text hast. Das erste, Marx widmete sich daher gar nicht erst der Frage, ob nur die Arbeit Wert schaffe, sondern der ungleich schwereren Frage, warum der triviale Umstand, dass die Arbeit als Prozess mit der Natur den gesellschaftlichen Stoffwechsel ausmacht. In einer Gesellschaft der Privateigentümer als eigenständige, verdinglichte Form, als Geld, getrennt von den sachlichen Reichtümern existiert. Also gerade der Schlussteil, ja, das praktisch in verdinglichter, eigenständiger Form der Reichtum existiert, ja, und zwar getrennt von den sachlichen Reichtümern. Er wollte sich, so kommt, geht das Zitat weiter, er wollte sich die gar nicht banale gesellschaftliche Form erklären, in welcher der Reichtum in dieser Gesellschaft zählt, nämlich als Geld. Und nicht sein banaler Ausgangspunkt, dass nämlich der sachliche Reichtum das Produkt von Arbeit ist. Das gefällt mir sehr. Ich bin mir nicht sicher, ob Marx wirklich mitgehen würde. Aber auch das, ich habe gar kein Interesse mehr daran, der bessere Marx-Leser zu sein. Ich möchte die richtige Theorie haben. Ja. Du hast an anderer Stelle dann nochmal behauptet, dass man nur Marx lesen müsse. Und dann würde schnell klar werden, dass der kapitalistische Reichtum nicht der sachliche sei, also die Gebrauchsgegenständlichkeit der Waren, sondern getrennt von dieser als Geld vorlege. Übrigens, das war ein Punkt, das hat mich wirklich genervt. Das sind mindestens 2000 Seiten, die ersten drei Bände Kapital. Ja? Dann geht es doch in der Regel auch nur darum, die Grundrisse sollte man auch kennen, aber auch noch ganzen Vorläufer, ja? Ricardo zum Beispiel, und vielleicht noch die Heinrich-Debatte und so weiter und so fort, Gegenstandpunkt, Krise, Klassenlose, bla bla, blo blo. Nee, ich finde, wir sollten das schon klar machen. Also das geht gar nicht, aber anyway, nachdem ich mich abgeregt habe, glaube ich einfach, dass du sagst, bitte keine dumme Kritik an Marx, wenn es in ihm schon steht. Dann müssen wir es aber nachweisen, dass da drin steht. Und jetzt kommt das nächste Zitat, das mir sehr gefällt. Lass ich nochmal Peter Schad heißt er, glaube ich, Peter Schad zu Wort kommen. Der kapitalistische Reichtum ist ein abstrakter. Er ist nichts als ein Zugriffsmittel auf alle Produkte des gesellschaftlichen Lebens. Yes. Anders formuliert, Geld ist Privateigentum in Hosentaschenformat. Ein gesellschaftliches Verhältnis auf ein Stück Papier gedruckt. Dieser Reichtum hat seine Quelle sicher nicht in der Natur. Die ist nämlich erstmal allen zugänglich und kann benutzt, vernutzt und vergiftet werden, und zwar zum Nulltarif. Die kapitalistische Praxis der Benutzung der Natur als kostenlose Müllkippe, wie auch als kostenloses Regal für Naturstoffe, beweist jeden Tag die theoretische Auskunft der Werttheorie, nämlich wie wertlos die Natur im Sinne dieses abstrakten Reichtums ist, die eben nichts anderes als Privateigentum darstellt. Den zweiten Teil hätte ich vielleicht nicht vorlesen sollen, weil den werde ich nachher kritisieren. Aber der erste Teil. Ein gesellschaftliches Verhältnis auf einem Stück Papier. Das eine, das sich gegen alles tauschen lässt. Ja? Abstrakter Reichtum, Zugriffsmittel auf alle Produkte. Genau das, so definieren wir auch Geld. Zugriff auf alle Produkte. Ja? Hat das Marx irgendwo so in dieser Form geschrieben? Wenn ja, zeig mir die Stellen, freue ich mich. Ja? Ich finde, es ist aber richtig und klingt wirklich hervorragend. Ich würde also deswegen gerne jetzt mal in Teil 2 gehen. In Teil 2 gehen und mir vorstellen, Marx würde neben mir sitzen, unser gemeinsamer Urahne. Und ich hätte die Chance, mit ihm zu reden. Und das ist der Punkt, wo ich glaube, mit Marx über Marx hinausdenken wäre wichtig und nicht länger an einer falschen Art von Arbeitswerttheorie zu kleben. Also kommen wir mal zu Teil 2. Aber erstmal nochmal vielen Dank für diese drei Punkte. P. Peter Spitze, freut mich. Also Teil 2, dreimal mit Marx über Marx hinausdenken. So, und da fangen wir jetzt sofort an dem Punkt an. Entschuldigung. An dem Punkt an, wie du Geld da definiert hast. Und Marx wäre erschüttert. Denn wenn man das noch weitergeht, und ich würde sagen, zu Marx sagen würde, guck dir mal Geld hier heute an. Das ist nicht nur einfach irgendwie ein Hosentaschenformat, sondern ich zahle in letzter Zeit total gerne mobil mit meinem Telefon. Finde ich ziemlich irre. Das würde ich Marx zuerst sagen. Ich würde sagen, Marx, Opa, komm her. Ich will ihm zeigen, wie ich mit dem Telefon, das ist er wahrscheinlich, na, kennt er auch nicht, bezahle. Ich würde ihm zeigen, dass wirklich alles Geld hier und heute restlos nur eine reine Zahl ist, ein reines Tauschmittel. Das könnt ihr verfolgen. Restlos. Selbst Münzen und Papiergeld sind nur noch Einheiten von etwas, das selber nichts mehr ist. Es gibt irgendwo eine Stelle, ich habe die vorher nicht mehr gefunden, wo Marx sich über Papiergeld auslässt und ja sieht, dass da ein Papier diese Macht hat, sich gegen alles einzutauschen. Und da sieht er auch, dass sich eine Verselbstständigung ereignet. Ja, das, was ihr so Emanzipation nennt, Emanzipation des Geldes und der Waren. So. Das sieht er ja. Und dann wundert er sich und sagt, das kann ja eigentlich nicht sein. Weil Marx, und das glaube ich, würde er gegen das einwenden, was du sagst. Marx, für Marx war Geld eine Ware. Immer zuallererst auch eine Ware. Eine Ware unter anderen Waren, eine besondere Ware, eine ausgesonderte aus seiner Sicht, sodass irgendwie Gold nur noch zum Tausche da wäre. Und wenn sie ausgesondert ist, nur noch zum Tausch da ist, dann wird sie so mehr und mehr zu Geld. Etwas, das übrigens historisch nie der Fall war. Ja, also nur als Fußnote. Gold konnte man immer auch für was anderes verwenden. Gold war immer eine Ware, bis heute. Selbst als Gold als Zahlungsmittel da hauptsächlich dienen sollte, ja, war es das nicht. Und er hat diesen Gedanken mit dem Papiergeld und sagt dann, kann aber nicht sein, weil es muss eine Ware sein. Und dann sagt er, na gut, ins Papiergeld würde es sich auch wieder eintauschen lassen gegen Gold. Und ist ja nur die Ausnahme. Jetzt würde ich Marx es zeigen, dass heute restlos jedes Geld Buchgeld ist, geschaffen wird als Buchgeld, nur noch eine reine Zahl ist. Und er wäre erschüttert. Er wäre komplett erschüttert. Ja? Er würde krass gucken und sagen, gibt es da nicht wenigstens noch eine Deckung? Und dann würde ich sagen, nee, die wurde spätestens mit dem Währungssystem von Bretton Woods aufgegeben, Anfang der 70er. Und selbst da konnte man nicht wirklich in Gold einlösen. Aber ich verschone euch jetzt mit den Details. Das war ja nur zwischen den Staaten für die Fixierung von Währung. Aber anyway, selbst wenn es gekonnt wäre, nee, nichts mehr. Euro bezieht sich auf nichts, kann in nichts eingelöst werden, ist durch nichts gedeckt, ist eine reine Zahl. Und Marx wäre erschüttert, aber neugierig. Er wäre komplett neugierig. Er würde sagen, dann ist es ja keine Ware mehr, sage ich ja ganz genau. Denn Ware, bestimmst du ja, lieber Marx, hat eine Gebrauchsgegenständigkeit und einen Tauschwert. So. Aber sie ist immer eine Gebrauchsgegenständlichkeit. Also auf die Idee zu kommen, dass eine reine Zahl eine Ware ist, das würde ja bedeuten, dass man seine Bestimmung der Ware komplett auflöst. Ja, das kann man vielleicht verrückterweise versuchen. Ich werde aus der Nummer raus. Nee, dann wird er sehen, ist ja keine Ware. Und das Zweite ist aber, er würde wissen wollen, welches gesellschaftliche Verhältnis ermöglicht das und zwingt uns dazu. Das kann doch nicht wahr sein. Das würde er wissen wollen. Und dann würde ich sagen, Marx, würde ich sagen, lieber Opa, wir müssen sogar zwei gesellschaftliche Verhältnisse in den Blick nehmen. Nicht nur, wie Geld bestehen kann als reine Zahl, sondern auch, wie es entsteht. Und da würde der Marx auch sagen, es gab, glaube ich, auch jetzt unter diesen Posts bei euch auch so einer, der sagte, wäre praktisch Geld eine reine Zahl oder wäre Preis gleich wert und so, dann könnte man ja, könnten die Staaten ja beliebig Geld drucken. Ja, wie geht das denn? Das heißt, auch da würde Marx fragen, wie ist das denn? Wie wird eine Geldsumme geschaffen? Und auch da würde ich sagen, gibt es ein gesellschaftliches Verhältnis, das wir genau gut zeigen können. Und da wäre Marx neugierig, da bin ich mir sicher. Das übrigens ist Fußnote, da hilft dann Modern Monetary Theory an der Stelle. Okay, in welchem Verhältnis besteht, gesellschaftliches Verhältnis besteht Geld als reine Zahl? Dass es offensichtlich ist heutzutage. Ihr müsst nur die Augen aufmachen. So. Ja, in dem Verhältnis von Käuferin zu Verkäuferin. Das ist die Elementarform unserer Welt. Ja, nicht wahre Ware, ja, wo ein Warenverkäuferin auf Warenverkäuferin trifft und Warenkäuferin auf Warenkäuferin, das ist nicht existent. Das haben wir nicht mehr. Ja, wir tauschen gegen Geld. Und wenn wir gegen Geld tauschen, dann gibt es ganz klar eine Käuferin und eine Verkäuferin. Und die haben unterschiedliche Interessen. Die eine Seite möchte an Geld kommen, die Verkäuferin, und die andere Seite möchte an irgendeine Art von Gut kommen oder einen Dienst. Ja? Man kann ja Dienste kaufen oder Güter kaufen. So. Weil aber das die Form ist, in der wir alle gezwungen sind zu überleben. Wir müssen mal die eine Rolle, mal die andere einnehmen. Wir müssen, wenn wir jetzt nicht zu den Superkapitalisten gehören, müssen wir unsere Arbeitskraft verkaufen, da sind wir Verkäuferin. Und ansonsten müssen wir natürlich mit dem Geld, das wir haben, irgendwie einkaufen, dann sind wir Käuferin, um was zu essen zu haben oder Wohnung. Miete ist es in der Regel, ja. So. Beides müssen wir einnehmen. Denn genau wie du es gesagt hast mit dem Geld, wir brauchen diesen Zugriff auf die Dinge. Wir müssen an das eine kommen, das sich gegen alles tauschen lässt. Wenn aber eine Gesellschaft so eingerichtet ist, dass alle Menschen gezwungen sind, über diesen Tausch sich zu versorgen, dann auf einmal entsteht etwas, und das hat der Eske Bockelmann, das ist ja in unserem Podcast der Co-Partner und eigentlich der Entdecker von diesem, was Geld ist. Eske Bockelmann hat das entdeckt. Wenn das so ist, dass wir alle gezwungen sind, über Kaufen, Verkaufen leben zu müssen, Geld das Ziel ist, damit wir überhaupt kaufen können, dann nimmt man auch Geld nicht mehr an, um dafür sich nachher irgendwie einen Schmuck zu machen aus Gold oder Silber oder es irgendwie unter das Kissen zu legen, sondern man nimmt Geld nur an, um später selber wieder damit kaufen zu können. Und dadurch entsteht, ist in Kurzform, diese Zeitstruktur des Geldes. Das Geld ist nicht ein Ding, das darf man nicht verdinglicht denken, sondern Geld ist etwas, das das Versprechen in sich hat, später wieder als Kaufkraft gegen Waren dienen zu können. Deswegen nur wird es angenommen. Also damit wird es zu einer Zahl, weil es nur noch in seiner Funktion besteht, nur noch in der Funktion, Tauschmittel zu sein. Dadurch ist es ausgeschlossen von den Waren, kann zu dem reinen Tauschmittel überhaupt nur werden. Das kann man historisch und soziologisch bestimmen. Ich mache mir ausgiebig hier, aber ich wollte jetzt nicht in alles reingehen. Ab dem 17. Jahrhundert haben wir erst Geld. Ab dem 17. Jahrhundert hat sich die Tauschgesellschaft durchgesetzt. Sind wir alle gezwungen, vom Tauschen zu leben, grob. Und dann nimmt das Ding seinen Gang. Die Beziehung wahre Geld, die Beziehung Käuferin, Verkäuferin ist asymmetrisch. Das ist wichtig. Ja? So, die ist asymmetrisch. Der Marx hätte jetzt hier seine wahre Freude. Dazu kommen wir gleich nochmal. Denn diese Verhältnis Geld-Ware, wenn man das mal verstanden hat, ist die Mutter der Dialektik. Wahre Ware ist symmetrisch. Leute, da muss man Wert reindenken. Ja, das ist ja der Fehler. Da musst du das reindenken. So, das tun wir ja auch, weil wir ideologisch sind. Wir denken Wert in alles rein. Sogar in Selbstwert denken wir Wert rein. Gott, oh Gott, ja, ist so. Jetzt gehen wir weiter. Wie entsteht Geld? Das würde Marx auch wissen wollen. Kann doch nicht sein, dass man einfach Geld drucken kann. Nein, kann man nicht. Geld hat uns aufgezwungen in den letzten 400 Jahren, dass es nur noch so entstehen kann, dass es nach den Gesetzen des Tausches entsteht. Geld entsteht im Tausch gegen Geld. Wie? Naja, ein Mensch verleiht Geld, damit er in Zukunft was kriegt? Geld. Derjenige, der das Geld bekommt, kauft jetzt schon ein, es ist jetzt gültig und kann damit versuchen, Geld zu erwirtschaften. Und muss später das Geld, das er erwirtschaftet hat, zurückzahlen plus einen Zins. Er hat also jetzt schon das Geld zur Verfügung, das in der Zukunft erst erwirtschaften will. Damit gibt es wieder diesen Zeitbezug des Geldes. Geld bezieht sich auf Geld, aber jetzt eben nicht auf Ware, sondern Geld bezieht sich auf Geld im Sinne von, ich tausche direkt Geld gegen Geld. Das ist streng nach den Gesetzen des Tausches. So entsteht jede einzelne Geldsumme. Sie entsteht als Schuld, sie entsteht aber in dem Moment schon sofort als reine Zahl. Sie entsteht als Wertzugriff auf die Welt und sie entsteht auch, klar, als Kapital, weil die Menschen müssen genau die Summe erwirtschaften. Das in Kurzform. Das sind die zwei gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen wir Geld verorten können. Direkt, ohne irgendwie schnicki-schnacki was reinzudenken. So, zweiter Punkt, über den ich gerne mit euch reden will. Und das ist jetzt alles hier in Kurzform verzeiht und trotzdem lang genug. Dieser Energieerhaltungssatz vom konstanten Kapital. Du betonst was, was Marx ganz genau so betont. Peter Schad hast du, glaube ich. Und das ist leider falsch. Oder anders ausgedrückt, wenn man es zu Ende denkt, kommt nicht das raus, was Marx eigentlich wollte. Ich zitiere. Es geht also um die Arbeitsprodukte. Und dann geht es ja darum, was ist, wenn ich praktisch, das war dein wunderschönes Beispiel, die Leiter kaufe, um Äpfel zu pflücken. Und die Leiter würde irgendwie 10.000 Mal dazu benutzt werden können, um auf einen Baum zu klettern. Und welche Rolle spielt dann dieses, was Marx konstantes Kapital nennt? Welche Rolle spielt das bei einer Preisbildung? Welche Rolle spielt das, wenn es um Wert geht? Du schreibst darüber, über diese Leitern, Maschinen, alle Arbeitsmittel, die nicht Arbeit sind, also Arbeitskraft, die man kaufen würde, Arbeitsgegenstände, Arbeitsmittel, alle die. Jetzt Zitat: Sie sind als Tote, das heißt vergegenständigte Arbeit, nicht anders zu bestimmen oder zu verstehen als jede Ware und ihr Wert. Werden sie zur Produktion für Waren verwendet, wird die Sache nicht komplizierter. Verschleißt eine Maschine nach der Herstellung von 10.000 Stück, dann ist in diesen 10.000 Stück nicht nur die Arbeit vergegenständigt, welche direkt für sie verausgabt wurde, sondern eben auch die Arbeit für die Maschine, die man zu ihrer Herstellung braucht. Umgekehrt ausgedrückt, gibt die Maschine einen Teil ihres Werts an die einzelnen Produkte ab, pro Stück ein Zehntausendstel. Das ist richtig dargestellt und dahinter verbirgt sich eine Esoterik bei Marx, die ich jetzt dem Opa um die Ohren werfen würde und sagen: Opa, da hast du uns echt ein Ei gelegt. Erstmal komplett richtig, genauso denken Kapitalisten. Sie schauen, wie viel kostet mich ein Arbeitsmittel und wie viel kann es irgendwie in die Warenproduktion einbringen, bis es verbraucht, verschlissen ist. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob das jetzt das Leder ist, das man direkt verwendet für den Schuh, oder eine Maschine. Muss er ausrechnen. Warum? Na klar, das sind doch seine Kosten. Ich mache dann Gewinn, wenn ich mehr einnehme, als ich ausgegeben habe. Das Wertgesetz für den Kapitalisten. Ich muss mehr einnehmen an Geld, als ich ausgegeben habe. Also, wenn ich klug und vernünftig bin, verrechne ich das miteinander, um rauszufinden, ob es sich auch wirklich lohnt oder wo möglicherweise der Fehler ist. So, ja, aber wo ist denn hier Wert? Ja, also hier wird auf einmal Wert und Preis gleichgesetzt. Interessant, oder? Marx setzt hier Wert und Preis gleich. Die Kosten werden einfach übertragen. Ja, nur die Kosten. Es wird aber davon gesprochen, es würde Wert übertragen werden. Das ist eine esoterische Vorstellung. Marx kann nichts für. Ich würde auch sagen, Opa, du kannst nichts für, weil der hat ja damals Physik sehr auch sich angeguckt. Und du hast ja damals nur diese thermodynamischen Gesetze, sind ja nicht viel weiter. Und er hatte einen Energieerhaltungssatz. Aber die Vorstellung, eine Maschine übergibt jeweils für jedes Stück Schuh, das sie da produziert, überträgt Wert. Ey, wie sollen das vonstatten gehen? Ich habe es nochmal angenommen, hinterher wird es dann nicht teurer verkauft. Hat sie dann weniger Wert übertragen? Können wir das dann finden in der Produktion? An irgendeiner Stelle? Messgerät, Wertübertragungsmessgerät? Nur mal angenommen, noch weniger. Bricht komplett ein. Was denn dann passiert? Ist dann Wert auf der Strecke geblieben? Ich weiß, dieser Trick, rückwärts gerichtet wird es erst gesellschaftliche Arbeit oder sowas, wenn es dann verkauft worden ist. Aber trotzdem, hier steht, als würde Wert übertragen werden. Ich denke mal, wenn der Marx Quantenphysik, ja, Relativitätstheorie, ja, sich angucken würde, dann könnte er nochmal ganz anders und neu denken und auch Abstraktionen besser unterscheiden. Das würde ich sofort mit ihm machen. Sofort. Deswegen ist diese Übertragung etwas, was ich komplett kritisiere. Und jetzt würde ich den Marx, das ist der dritte Teil, ja, also als eine Wertübertragung kritisiere, dass es genau so vonstatten geht und das regiert unsere Welt, dass alle Menschen sich ausrechnen müssen und versuchen, daran können sie auch scheitern, aus Geld mehr Geld zu machen. Deswegen alles als Kostenfaktor genommen werden muss und am Ende muss was übrig bleiben, sonst haben wir nichts zum Essen. Das geht übrigens jedem von uns so, auch beim Verkauf der Arbeitskraft. Auch wenn sich das nicht so anfühlt, man muss Geld gewinnen. Wenn es nicht reicht, um sich ausreichend zu ernähren, hat man trotzdem Geld gewonnen. Aber es reicht halt nicht, um sich ausreichend zu ernähren. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, Realabstraktion. Du hast ja auch darüber gesprochen, Realabstraktion, hast auch den großartigen Alfred Sohn Redl da noch erwähnt. Also gucken wir uns das doch mal an. Ich würde jetzt mit Marx, das wäre so genial, wenn ich den vor mir hätte. Ich würde sagen, Marx, komm, setz dich hin mit mir. Vielleicht würde ich ihm ein Schlückchen Alkohol geben oder sowas. Ich würde aber von euch erstmal fernhalten, ganz wichtig. So, ich würde sagen, komm, lass uns das mal angucken. Bei Realabstraktion geht es immer um zweierlei. Die reale Bewegung, also was genau wird da abstrahiert? Und zweitens, nach welcher Form? Und ich finde sehr wichtig, Abstraktion heißt nicht, etwas ist nur zu einem anderen Zweck. Also die Arbeit wird nicht abstrakt, weil sie den Zweck hat, jetzt nicht das Bedürfnis zu befriedigen, woran ihr vielleicht gedacht habt. Ja, also es wäre ja albern. Das ist einfach nur, da ändert sich die Zweckbestimmung. Was heißt Abstraktion? Abstraktion, auch jetzt wirklich philosophisch, bedeutet, dass Verschiedenes auf eine Einheit gebracht wird. Ja? Und da gibt es unterschiedlichste Formen, wie Verschiedenes auf eine Einheit gebracht werden kann. Und der Marx würde sich mit mir jetzt unfassbar abfeiern. Dialektik, Geldware, die Mutter aller Dialektik. Sauberer habt ihr es niemals mehr in der Realität. Alles andere ist nur in eurem Kopf. Auf der einen Seite eine reine Zahl, komplett ausgesondert von den Waren. Aber total auf die Waren bezogen. Diese reine Zahl, Euro, diese Einheit, verbindet alle Waren miteinander auf Euro. Alle Waren sind untereinander, wonach gleichgesetzt? Nach Euro. Euro hat die Kraft, sich auf den Inhalt zu beziehen. Euro ist selber inhaltsleer. Nichts auf Inhalt. Bewertendes, bewertetes. Ja? Das hat alle Formen von Dialektik. Es hat Widerspruchsprinzip, es hat das Prinzip der Dynamik, ja? Es hat das Prinzip der höheren Stufe. Du kriegst alles, hast du in dieser Form Geldware drin. Das ist die Mutter aller Dialektiken. Und wenn man die weiter verfolgt, kommt man auch endlich an eine ganz andere Art von Wertbegriff. Denn wenn ich auf der einen Seite eine reine Zahl habe, die Power hat, sich gegen alle Waren einzutauschen und es dadurch tut, dass alle Waren mit ihr gleichgesetzt werden und erst hier kommt die Gleichsetzung, Fußnote, erst in der Mathematik 16. Jahrhundert kommt das Gleichheitszeichen. Das ist übrigens kein Wunder, warum das so ist. Geld und Ware werden gleichgesetzt. Und zwar, das ist eine Setzung. Das machen wir Menschen. Das ist was Gesellschaftliches. Das ist keine Wahrheit. Das ist auch ganz wichtig. Also wenn wir wirklich glauben, Wert nachzuweisen als eine Wahrheit, sitzen wir einer gesellschaftlichen Setzung auf. Dass Dinge bewertet werden, ist das, was wir kritisieren. Das ist das Schlimme. Das ist nichts Schönes. Ja, das ist auch nichts Nachzuweisendes. Da würden wir nachweisen wollen, dass Kapitalismus gut ist. So, wir haben also dieses Nichts, das auf der einen Seite die Power hat, als Zahl, sich auf alle Waren zu beziehen, mit denen sich gleichsetzt. Und damit hat man zum allerersten Mal in der Welt das, was das Wort Wert verdient. Substantiv Wert. Es hat genau das. Es ist quantitativ. Und es lässt sich unabhängig von allen Dingen als Einlösungsprinzip auf alle Dinge erfassen. Es ist wirklich die getrennt von den Dingen gemeinsames drittes, bewertendes Einheit. Das ist eine funktionale Abstraktion, das sind dialektische Abstraktionen. Es hängt zusammen, auch in der Mathematik entsteht da Funktionalität. Und Waren erhalten in dieser Gleichsetzung Wert als das, was sie einbringen müssen. Ja, sie werden in dem Moment, wo sie bewertet werden, erhalten sie einen Preis und das ist ihr Wert. Und die ganze Wertproduktion, also die ganze Arbeit, muss dem jetzt folgen. Und das hast du genau richtig doch gesehen, Peter. Sie muss genau diesem Prinzip folgen, jetzt nicht mehr einfach nur Gebrauchsgegenstände zu produzieren, sondern sie muss Geld produzieren. Und weil wir, bevor wir es gegen Geld eingelöst haben, immer nur hoffen können, dass das geschieht, ja, bezieht sich das immer auf Future Money, also auf irgendwie in der Zukunft. Und man muss Ware als Wert denken. Das ist auch ganz wichtig. Ware muss als Wert gedacht werden. Und so geschieht das ja auch. Und wie geschieht das denn? Das geschieht so, ja, dass man auf der einen Seite ja immer die ganzen Arbeitsmittel, Arbeitsgegenstände, ja, so Arbeitskräfte als Waren kauft. Damit haben wir die erste Abstraktion auch der Arbeit, die Gleichsetzung mit Geld. Das ist eine Abstraktion. Damit ist der Lohn festgestellt für die Dienste, die man kauft. Und auf der anderen Seite, sobald diese Waren gebraucht und konsumiert werden, um etwas zu produzieren, werden sie immer im Hinblick darauf betrachtet, dass sie später Geld einbringen sollen. Das ist etwas, das man im Vorhinein nicht weiß. Das ist aber etwas, was die gesamte Produktion verändert. Das heißt, die Produktion hat diesen Zweck, aber durch die Form Geld am Anfang und Geld am Ende bekommt sie diese Abstraktion. Das heißt, Zweck und Form ist hier nicht dasselbe, kommt aber zusammen. Das ist jetzt nur in Kurzform, das kann ich euch zur Not nochmal anders erläutern. Aber das ist halt wichtig, um nochmal zu verstehen, was das für eine Abstraktion ist, auch nochmal diese Arbeit. Der Marx war ja so unfassbar happy mit dieser Abstraktion bei der Arbeit. Das ist allein das Trennen zwischen Arbeitskraft und der Arbeit selber. Das ist ja sowas, da geht der ja steil. Ja? So, aber ich würde ihn auch fragen, Marx, warum machst du das denn? Warum? Was ist denn daran so steil? Diese Begründung, was ist ungefähr, naja, der Konsum der Ware ist ja nach dem Kauf. Arbeit ist ja der Inhalt des Vermögens und man kauft ja nur das Vermögen. Ey Leute, das ist doch beim Leder genauso. Du kannst das Leder nachher gebrauchen, wie du willst. Die Maschine auch. Keine Maschine hat im Kauf schon produziert. Das macht sie erst später. Also mal klar kann man jetzt trennen, dass man eigentlich Eigentumstitel, das Recht auf Gebrauch kauft. Das kannst du machen. Das wäre eine Form von Abstraktion, die juristisch korrekt ist. Aber die nur auf Arbeit zu beziehen, das ist Mumpitz. Kannst auf alles beziehen. Aber ihm war das natürlich wichtig. Warum war es wichtig? Zum einen war es ihm wichtig, weil, und das ist wahrscheinlich die heilige Kuh, die zu schlachten Marxisten so schwerfällt, weil damit man Ausbeutung erklären könne, aha, weil man ja nur das Arbeitsvermögen kaufe, aber nicht den Arbeitsinhalt, so. Und natürlich, weil man dadurch Mehrwert erklären könne. Wenn man nur tauscht, richtige Frage wieder Marx, nur Händewechsel hat, wie soll es mehr werden? Also kommt er auf die wunderbare Idee, es wird dadurch mehr, dass wir eine Ware kaufen, der Gebrauchswert selbst Quelle von Wert ist, Arbeit. Da freuen sich alle. Ja, ich glaube, wahrscheinlich ist das diese große heiligen Kühe. Man glaubt, man könne nicht mehr Kapitalismus kritisieren und man könne auch nicht adäquat erklären. Das können wir sehr wohl. Das können wir sehr wohl, wenn man versteht, dass Geld gleich wert ist, der Preis einer Ware ihr Wert, ihre Behandlung aber immer nur im Hinblick auf, es muss mehr an Wert, mehr an Geld bringen, erfolgt, sie deswegen in Gedanken und in ihre Behandlung abstrahiert werden muss. So, weil wir aber ständig gezwungen sind, Geld auf Waren zu beziehen und Waren auf Geld, hat sich bei uns was rausgestellt, das ist Ideologie, das nennt sich das Wertgefühl. Ja, also wenn man ständig denkt, oh, ist mir das wirklich wert, so viel Zeit dazu geben mit meiner Arbeitskraft und es ist so mühsam und ich muss so viel arbeiten und bin hinterher so erschöpft und es ist so entwürdigend, will ich so viel geben für das Geld? Ja, oder wir verkaufen unsere Playmobil-Sammlung als Kinder oder ihr verkauft, was ich, eure Kleider im Schrank bei eBay, was ja wieder so in ist, anstatt sie zu verschenken. Ey, gleich die kleinen Kinder sollen alles verticken. Früher haben wir das weitergegeben. Wenn die unsere Kinder nicht mehr reingepasst haben in die Hosen, dann haben wir die weitergegeben an die Nächsten, die Kinder haben. Heute ist es ganz toll, wenn die stolzen Hippie-Eltern daneben sitzen, wenn sie auf irgendeinem Straßenfest dann die Kinder alles verticken. Ey. Aber auch da ist das gleiche Folgendes, du vertickst was und dann hast du irgendwie ein Gefühl dafür, was es dir in Anführungsstrichen wert ist und beziehst es auf Geld. Umgekehrt auch, wenn du einkaufst. Du kaufst ein, musst ständig vergleichen die ganzen Güter miteinander. Nach dem, was du gibst, kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten? Du vergleichst nach dem, ob die teurer oder günstiger geworden sind und man entwickelt, um zu überleben, ein sogenanntes Wertgefühl. Das ist aber pure Ideologie, Leute. Das existiert kein objektiver Wert. Das ist totaler Quatsch. Das bedeutet, dass man dem Geld Recht gibt. Das ist die Apologie des Geldes. Ich finde, Wert muss komplett kritisiert werden als etwas Äußerliches. Da in diese Form werden Waren gezwungen. Es existiert als eine Form. Und das zwingt die Waren in diese Form. Und das zwingt uns Menschen, und da kommen wir nicht zu diesen Anschlussgedanken, uns Menschen, unsere Arbeit zwingt es in diese Form. Wenn also wir mit diesem wunderbaren freien Vermögen die Welt gestalten zu können, uns als Ware anbieten müssen, also unsere Dienste, dann hat es doch sofort diese Effekte, wir sind jetzt schon bei den Schlussgedanken, ich wollte eigentlich mal Pause machen, habe es durchgeredet, dann hat es den Effekt, wie bei jeder Ware, Der Käufer, die Käuferin ist komplett interessiert daran, so wenig wie möglich zu zahlen und so viel wie möglich dafür zu bekommen. Das gilt sowohl für das Leder der Schuhe, ne? Das gilt aber auch für, was ich, die Maschinen, und das gilt natürlich auch für die Arbeit. Wenn ich also von den Diensten so wenig wie möglich für die Dienste so wenig wie möglich zahlen möchte und so viel wie möglich haben möchte, und ich habe die Macht, was ganz viele Kapitalistinnen haben, was passiert denn dann? Na klar, arbeiten, solange es nur geht. Bei Marx war die Diskussion, ob 12 Arbeitsstunden sinnvoll sind. Und die kamen zum Schluss, nee, 11. 12 am Tag geht nicht, dann passieren Fehler. Also so lange wie möglich arbeiten, so intensiv wie möglich arbeiten. Die ganze Biomacht von Foucault hat das. Und das für so wenig wie Geld als möglich. Wir haben also in dem, dass wir gezwungen sind, unsere Dienste als Ware zu verkaufen, sowohl die Tendenz zur Verelendung, also immer zu geringe Löhne, als auch die Tendenz zur Ausbeutung, diese komplette Vernutzung von uns. Ich brauche keine Berechnung von diesem Mist. Das reicht komplett als Tendenz, um zu sagen, will ich nicht. Übrigens ist nur eine Tendenz. Harald Schumacher, Dirk Nowitzki, ja, Novak Djokovic, ja, Brad Pitt. Ich kenne auch, gibt es noch ein paar andere. Die haben im Konkurrenzkampf zwischen Käuferin und Verkäuferin, wenn es um ihre Dienste geht, denen geht's gut. Ronaldo, Messi, ja, denen geht's gut. Den meisten aber geht es nicht gut. Ich möchte jetzt nochmal in den letzten Bestimmungen nochmal auf was eingehen, was mir auch nochmal wichtig ist. Diese vermeintliche Kritik, was ist denn da mit diesen ganzen Waren, die eben ohne Arbeit hergestellt werden. Und was hat es mit den Preisbestimmungen zu tun? Auch das als Ausblick nochmal. Die Kritik, dass Digitales, was als Skalierung keine Arbeit braucht, ja? Diese Kritik, dass das auch eine Ware ist, ohne Arbeit. Die Kritik mit Grund und Boden, Öl. Die Kritik, ja? Dass Dinge einfach als rechtlich erklärt werden können. Einfach so, Lizenzen, die zu verkaufen sind. Ne? Dass es so vieles gibt, wo keine Arbeit drin steckt. Diese Kritik ist doch ganz anders angesetzt. Ich finde es so billig. Das geht nicht. Ihr habt euch irgendwelche Deppen genommen, Dummbatzen. Es ist doch genau andersrum. Wenn Wert und Arbeit bei Marx hergeleitet wird, und da will ich den Opa schimpfen, dann sagt er, dass Waren als Werte gleichgesetzt wären und das erzwinge ein gemeinsames Drittes. Also er behauptet, in der Objektivität brauchen wir ein gemeinsames Drittes dieser Waren. Sonst wären sie in dieser Form nicht gleichsetzbar als Werte. Und dann geht es weiter und dann sagt er, und jetzt ziehen wir von allen Waren alle Eigenschaften ab. Das ist so wie die Vogelkunde zu seiner Zeit. Heute würde man, also die Klassifikation der Lebewesen, heute ist das anders. Heute ist eine funktionale Abstraktion mit der Hennigschen Systematik, also mit Fortpflanzungsgemeinschaft und Abstammungsgemeinschaft. Zu Marx-Zeiten haben die tatsächlich in Anführungsstrichen Eigenschaften abgezogen und dann bleibt sowas wie, oh, legt Eier, hui, hat Flügel, hat einen Schnabel und Krallen, keine Ahnung, Vogel. Aha. Jetzt sagt der Marx allen Ernstes, wir ziehen alles voneinander ab. Er will auf die Einheit kommen. Und was bleibt übrig? Arbeit. Dann hat er hier 2 bis 3 ganz grundsätzliche Fehler gemacht. Und das müsstet ihr nachweisen, dass es kein Fehler ist. Und euch nicht lustig drüber machen, diesen Einwand bringen. Denn Grund und Boden steckt keine Arbeit drin. Ist es jetzt eine Ware, ja oder nein? Wenn alle Waren das gemeinsame Dritte brauchen, müsste das für die auch gelten. Wie ist es mit Verrechtlichung, Lizenzen, alles Mögliche, was als Ware gehandelt wird? Wie ist es mit Digitalität? Keine Ware? Also, das ist keine Wissenschaft, wenn ich sage, es braucht ein gemeinsames Drittes. Das kann ich finden. Das ist keine Wissenschaft, wenn ich dann einfach ganz viel rauslasse. Und euer Trick ist doch der zu sagen, naja, wir wollen doch nur darüber reden, was Produktion ist. Herstellung. Ja, dann redet nur drüber, aber dann redet ihr nicht über Kapitalismus. Dann habt ihr nur einen Ausschnitt. Und dann zu sagen, ja, guck mal, wir reden nur über Produktion. Ah, okay. Und Produktion ist ja so wichtig. Ist es auf jeden Fall. Aber es ist eine andere Herangehensweise, als ich erkläre jetzt hier mal die Welt. Und dann zu sagen, und es hat sich rausgestellt, nur mit den Produktionen, was ja nicht stimmt, die waren ja nie getrennt von den Dingen, den Waren, die nicht produziert worden sind. Ja? Die gab es immer. Ja? So. Und jetzt gibt sich daraus auf einmal Geld. Ja? Gemeinsames Drittes entsteht. Wert. Und jetzt, weil das entstanden ist, würde es sich emanzipieren und jetzt kann man überall ein Preisschild draufkleben. Aha. Also würde die Arbeit die Form geben. Es wäre die logische Voraussetzung dafür, dass es Geld gibt. Das kriegt ihr historisch null nachgewiesen. No way. Deswegen heißt es ja immer auch logisch. Logisch. Es ist aber nicht logisch. Also erstens, wenn ihr von allen Waren das abzieht, bleibt übrig Eigentum. Handelbar. Mehr nicht. Ein Mensch kann ausschließlich darüber verfügen und man kann es irgendwie handeln. Also verleihen, kaufen, verkaufen und so weiter. Das bleibt übrig, mehr nicht. Das wäre die Wahrheit. Also stimmt nicht. Und das nächste ist, es ist ja auch keine Realabstraktion. Nirgendwo wird von irgendwann was abgezogen. Das sehe ich nicht. Die werden gleichgesetzt mit einem rein Nichts. Das ist eine funktionale Abstraktion. Ja, ist nicht da. Deswegen glaube ich, dass ein Marx, wenn er das mit dem Geld heute sehen könnte, wenn er mit den physikalischen Theorien der heutigen Zeit, der Mann ist viel zu klug, der würde relativ schnell seine Theorie umschreiben. Und er wäre auch null zufrieden damit, dass man immer noch den Wert denkt, er könnte Preise bestimmen. Mir wird immer wieder gesagt, Daniel, ohne Wert können wir keine Preise bestimmen. Ich sage, mit Wert könnt ihr keine Preise bestimmen. Also mit diesem Arbeitswertbegriff. Transformationsproblem? Ja klar. Ihr könnt damit keine Preise bestimmen. Ich verstehe gar nicht, warum ich einen Einwand immer wieder mal kriege. Man kann damit Preise bestimmen. Kann man nicht. Das ist eine esoterische Kategorie. Die wird irgendwie angenommen, rückwärts gerichtet. Wert wird als was Objektives unterstellt. Das ist Ideologie. Ja? So, und jetzt geht es ja noch weiter. Wenn man jetzt sich zum Beispiel anguckt, wie wir die letzte Inflation, wir wollen doch was erklären. Die letzte Inflation hatte folgendes größere. Krieg bricht aus in der Ukraine, also Russland greift die Ukraine an. Terminbörsen sehen es als eine wunderbare Möglichkeit, auf steigende Preise zu wetten. Diejenigen, die das Öl verkaufen, halten zurück, OPEC Plus, weil sie sehen, die Preise steigen. Können teurer verkaufen. Preise steigen im Öl und Öl ist fast überall drin. Die Naturgabe übrigens. Ja? Und sei es nur im Transport, überall drin. Und damit steigen hier Preise. Wir wollen es doch erklären. Was wollt ihr damit wert? Wenn man überhaupt bei ganz vielen relevanten Punkten die Spekulation an Finanzmärkten, sei es auf Terminbörsen oder sei es Spekulation auf Produkte direkt sich anguckt, dann bestimmen die Preisbewegungen. Das hat nichts mit Arbeit zu tun. Arbeit erklärt hier gar nichts. Das heißt, ich finde, ein Marx würde, ich bin mir sowas von sicher, sich draufstürzen auf diese Dialektik Geldware und dann gucken, wie man die wahren Bewegungsgesetze dieser Welt nochmal ganz anders erfassen kann, um sich dagegen zu wehren. Ja, das hat zum Beispiel auch genau damit zu tun, auch mit Miete. Also da bin ich mir sicher, da werden wir uns sofort einig. Klassische Marxisten sagen, es gibt nur eine Art von aufständischer, revolutionärer Klasse, nicht nur die, die produzieren, also, sondern müssen ja wirklich halt die klassischen Arbeiter sein. Natürlich gibt es eine Mieterklasse, Leute. In dem Moment, in dem etwas, was wir elementar brauchen, wie Wohnung, exklusiv in Händen weniger ist, können die uns damit erpressen? Können die Preise steigern? Auch hier wieder, was bestimmt denn die Preise von der Miete? Hat sich auch jemand damit beschäftigt, wie ein Mietspiegel erfasst wird? Nur neu vermietete Wohnungen. Daher haben sich die durchgesetzt im Konkurrenzkampf. Die wollen, dass die Preise immer steigen können. Das nimmt uns so viel Geld weg. Jetzt kann man sagen, ja stimmt, wir müssen arbeiten jetzt für die, die Häuser besetzen. In der Tat. Ja? Das heißt, wir haben eine andere Art von Herangehensweise, die ich ganz entscheidend finde. Arbeit ist relevant, ist entscheidend, aber Arbeit gibt nicht die Form für den Wert. Arbeit ist auch nicht das, was den Wertinhalt gibt. So, davon müssen wir uns verabschieden. Jetzt habe ich viel zu lange geredet. Ich mache jetzt sofort hier Cut. Wird eh keiner mehr dabei sein. Ein Reaction-Video, das vielleicht sogar noch länger geht als als das, was, ne, ich hoffe nicht, ein Reaction-Video, das die Hälfte der Zeit ist oder zwei Drittel der Zeit ist von dem, was worauf es reagiert, das ist, glaube ich, ein Unding. Ja, sowas macht man nicht. Ich möchte mich nochmal trotzdem bedanken. Vielen Dank für dieses Inspirierende, was ich da von euch hatte. Macht bitte weiter so. Ich werde euch weiter gewogen sein, wenn wir das anhören. Finde ich großartig. Herzliche Grüße von unserer Seite, von den Money Profilern. Wir machen es ein bisschen anders. Wir sind dem Geld auf der Spur. Das ist die Richtung, wohin wir gucken. Als gesellschaftliches Phänomen werden wir einfach uns auf gar keinen Fall, ja, seiner Übermacht beugen wollen. Und wenn es so ist, dass wir uns dem gerade nicht so gut entziehen können, wollen wir uns davon wenigstens nicht dumm machen lassen. Das waren die Money Profiler. Wir sind dem Geld auf der Spur.